Ohnmacht. Mit keinem anderen Wort lässt sich das, was am Kreuz passiert, besser beschreiben. Ohnmacht. Die Hände angenagelt, die Beine durchbohrt. Unfähig, sich zu bewegen. Ohnmacht ist das Ziel dieses Folterinstrumentes, nicht der Tod. Der Tod ist das Nebenprodukt. Ein Brett unterm Hintern, das die Schmerzen nicht lindern soll, sondern nur dazu dient, sie zu verlängern. Wer kann sich sowas ausdenken, ehrlich? Wer kann sich sowas ausdenken? Der Körper krampft unter den Schmerzen, aber er darf es nicht, er ist ja angenagelt. Nicht einmal krampfen darf er. Ohnmacht. Das Kreuz ist der Inbegriff davon. Erfunden, entwickelt, genutzt wirklich nur, um das Opfer bis aufs Letzte zu entmenschlichen. Und dann auch noch das Wissen, dein Körper bleibt hier. Kein anständiges Grab. Nein, angenagelt, um zu verrotten. Dass Jesus vom Kreuz abgenommen wird, ist die Ausnahme. Im Regelfall bleibt der Körper dort. Deshalb auch außerhalb der Stadt. Wer will schon diesen Gestank in der Stadt haben? Gruselig. Grausam. Und eine völlig unangebrachte Einleitung in so eine Predigt, oder? Unangebracht für einen Gottesdienst. Und doch Mitte unseres Glaubens. Mitte dessen, was Gott passiert. Nicht was ihm passiert, sondern was er passieren lässt. In unserer Tradition, wage ich jetzt mal zu behaupten, ist das Kreuz meistens leer, weil wir den auferstandenen Jesus kennen, weil wir mit ihm durchs Leben gehen, weil er der ist im Heiligen Geist, der an unserer Seite ist, weil er derjenige ist, den wir auch betonen und wo wir sagen, es geht eben nicht darum, dass Jesus stirbt, sondern dass er lebt. Und dass wir mit ihm leben. Die Katholiken wiederum haben eine sehr rege Tradition rund ums Kreuz, um die Passionszeit, um den Abschied, um die letzten Worte. Und doch kommen ja auch wir nicht um das Kreuz herum. Steht es hier im Gemeindezentrum heute gut versteckt, hinter der Kulisse. Und ist doch die Mitte. Und darf nicht fehlen. Und doch ist es eben keine Nebensache, sondern Jesu Tod am Kreuz ist unser Freispruch, ist die Mitte unseres Glaubens. Wir leben, weil er für uns gestorben ist. Grund genug, finde ich, dem auch mal ausführlich nachzuspüren. Und das möchte ich dieses Jahr tun mit einer dreiteiligen Predigtserie. Und diese 7 Worte am Kreuz, die in der katholischen Tradition so eine große Rolle spielen, rund um den Leidensweg gibt es ja noch weitere Traditionen, aber eben auch diese 7 letzten Worte, die überliefert sind, quer durch die 4 Evangelien, denen ein wenig nachspüren. Nächsten Sonntag habt ihr dann übrigens die Möglichkeit, in dem Abendgottesdienst dem auch noch mal ein bisschen näher zu kommen. Das Ganze orientiert sich nämlich auch an diesem Musical, die 7 Worte. Abschiedsworte. 7 Worte, so heißt ja auch dieses Chorprojekt von Albert Frey. Und 7 Worte sind es, die eben aus diesen letzten dunklen Stunden von Jesus überliefert sind. Und da bleibt eine Menge Spekulation. War das die Reihenfolge oder hat jeder Evangelist die Worte aufgeschrieben, an die er sich erinnert hat? Was hat Jesus noch alles gesagt in diesen Stunden am Kreuz? Waren es diese 7 Worte oder ist es wie zum Beispiel an einer Stelle, dass das Wort tatsächlich für einen ganzen Psalm steht? Hing da ein betender Jesus? Wie war das? 3 Stoßrichtungen haben mit diese Worte und so möchte ich diesen 7 Worten auch nachspüren. Nämlich 3 gehen an die Menschen um Jesus herum. 3 beschreiben ihn und seine Situation und eines ist so etwas wie das große Fazit. Ohnmacht. Einsamkeit. Das Kreuz ist der perfekte Ort, um einen Menschen nur noch mit sich und seinem Versagen zu konfrontieren. Keine Möglichkeit mehr, irgendetwas zu tun und doch noch viel zu viel Zeit, um genau das zu erleben. Und doch sorgt sich Jesus am Kreuz noch um die Menschen um ihn herum. In den ersten 3 Worten, denen ich heute nachspüren möchte, glaube ich, zeigt Jesus noch im Sterben, was Nächstenliebe ist. Hält es bis zum Letzten durch. Ein Mensch, der etwas auf sich hält, sollte seine letzten Worte bei Zeiten auf einen Zettel schreiben und dazu die Meinung seiner Freunde einholen. Er sollte damit keinesfalls erst in den letzten Stunden befassen und darauf vertrauen, dass eine geistvolle Eingebung ihn just dann in die Lage versetzt, etwas Brillantes von sich zu geben, sagt Mark Twain. Vermutlich nicht ganz ohne Augenzwinkern. Aber er hat natürlich nicht ganz Unrecht, wenn er im Prinzip sagt, wir sollten uns darüber Gedanken machen, was unser Vermächtnis sein soll. Wir sollten uns darüber Gedanken machen, wofür wir leben und vielleicht auch diesen Gedanke dann nicht bis zu den letzten Worten aufschieben und aufheben, sondern früher damit beginnen. Es gibt in der Antike eine Tradition um letzte Worte. Und ich glaube, diese Tradition setzt sich bis heute fort. Wenn man mal letzte Worte googelt, dann kommt man auf einen Wikipedia-Artikel, der listet unglaubliche Mengen von letzten Worten auf. Stör nicht meine Kreise. Archimedes. Mehr Licht. Goethe. Jeder muss Opfer bringen. Otto Lilienthal, kurz nach seinem Absturz. Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Dietrich Bonhoeffer, kurz vor seiner Hinrichtung. Meine Tapete und ich kämpfen ein Todesduell. Entweder muss sie gehen oder ich. Oscar Wilde. All diese Menschen sind in Gedanken bei sich. Sie denken nochmal über ihr Leben nach und sie ziehen ein Fazit. Jesus denkt am Kreuz erst einmal an andere. Erstaunlich, oder? Oder eben nicht erstaunlich, wenn wir uns anschauen, wie er auch schon in die Welt gekommen ist. Dass genau hier sein Antritt liegt. Dass genau hier vielleicht auch der Punkt liegt, wo Gott etwas anders macht. Ein Mann gerade gefoltert, gedemütigt, öffentlich hingerichtet und in seinen letzten Atemzügen denkt er daran, was er für andere noch tun kann und tun muss. Gott macht im Sterben das, was er auch im Leben getan hat. Er hat Menschen im Blick, dich und mich. Und er hat ihr Heil im Blick. Es gibt ja so diese Vorstellung, wie jemand lebt, so stirbt er. Diese Vorstellung kann auch unglaublich falsch sein, glaube ich. Aber wer im Leben wütend war, stirbt vermutlich auch wütend. Wer glücklich war, ich wünsche es ihm sehr, stirbt vielleicht auch glücklich. Und Jesus stirbt, wie er gelebt hat. Liebevoll. Und in diesen letzten drei Worten scheinen nochmal drei zentrale Punkte seines Lebens zu stecken, wie ein Fazit. Und ich denke, das fasst auch vieles für uns zusammen, wie wir leben und sterben sollten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da hängt er, schwer verletzt am Kreuz, und er betet zuerst für die, die ihn so zugerichtet haben. Könntest du das? Ich glaube, ich könnte es nicht. Ich könnte es nicht. Und es scheint auch ihm nicht leicht zu fallen. Und das finde ich einigermaßen bedenkenswert. Denn er vergibt ja nicht einfach, wie er es an anderer Stelle tut. Er sagt nicht, eure Sünden sind euch vergeben, denn ihr wisst nicht, was ihr tut. Er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung ist eben nicht immer einfach. Nicht, wenn der Schmerz ganz frisch ist, nicht, wenn gerade jemand deine Hände angenagelt hat. Und es ist auch nicht so, dass wir als Christen ganz einfach Vergebung fordern könnten oder dass andere sagen könnten, ihr müsst doch. Vergebung ist eben nicht einfach. Und Jesus buchstabiert das hier buchstäblich am Kreuz, was es heißen kann, wenn Vergebung nicht einfach ist, trotzdem zu vergeben. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wo unmittelbare Vergebung aussprechen vielleicht gerade unmöglich ist, kann Jesus aber dennoch den Vater bitten. Und er betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das spiegelt ganz zentral das wieder, was Jesus gepredigt hat. Als die Jünger ihn fragen, wie oft, und er sagt 7 mal 77 Mal. Unbegrenzt. Immer wieder. Da ist kein Ende von Vergebung. Kein Ende. Und wenn Jesus am Kreuz von Vergebung spricht, wenn er genau das am Kreuz tut und nicht darüber predigt, dann spricht er von der Macht, die die Welt tatsächlich verändern kann. Und diese Macht ist göttlich. Ich würde mir so arg wünschen, dass die Konten manchmal ausgeglichen würden. Und dann schaue ich in die Ukraine oder schaue ich nach Israel und schaue nach Afrika. Es gibt so viele Krisenherde und ich denke mir, das muss doch ausgeglichen werden. Es muss doch ausgeglichen werden. Warum bewegt sich da nichts? Aber Frieden ist da nicht zu finden. Jesus geht selbst am Kreuz noch einen anderen Weg. Er vergibt. Gott ist gekommen, um selber ermordet zu werden und im Schmerz noch unsere Schuld zu tragen. Und deshalb kann auch Paulus von einer Torheit und von einem Ärgernis sprechen. Das geht nicht, das darf nicht sein und es geschieht doch. Es geht nicht, aber es geschieht doch. Wem vergibt denn Jesus hier? Den Soldaten, die ihn ans Kreuz geschlagen haben? Als wüssten die nicht, dass es verdammt wehtut, wenn man einen Nagel durch eine Hand schlägt. Der schreienden Menge kreuzigt ihn? Als wüssten die nicht, dass ihre Schreie zu einer Kreuzigung führen könnten? Und als hätten die nicht gewusst, was der Tod am Kreuz bedeutet? Wer weiß denn hier nicht, was er tut? Die Menge weiß es ja wohl. Die Soldaten wissen es ja wohl. Ich weiß ja wohl, was ich tue, aber die tatsächliche Tragweite meiner Sünde überblicke ich nicht. Wie groß sie vor Gott ist, wie tief verstrickt wir sind, welche Folgen meine Entscheidungen haben, ich überblicke es nicht. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Bereitschaft zur Vergebung durch Gott ist das Herzstück seiner Botschaft. Du kannst deine Schuld nicht überblicken. Aber Gott vergibt meine Schuld auch nicht erst da, wo ich sie bis ins Letzte verstanden, eingesehen und so gesühnt habe. Das ist Gnade. Dass ich nicht überblicken kann, welche Folgen mein Handeln noch hat. Aber Jesus am Kreuz trotzdem beten kann: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er wartet nicht darauf, dass wir angekrochen kommen, weil wir endlich verstanden haben, wie schlimm meinetwegen die Folgen meiner Habsucht sind. Und es gibt immer wieder diesen Versuch, solche Dinge nachzuzeichnen, aber es geht nicht. Wir werden es nie ganz verstehen. Und wir können daran verzweifeln. Und an unseren ethischen Unzulänglichkeiten und daran, dass wir es nicht schaffen und dass wir der Bergpredigt nicht gerecht werden. Und dass es nicht geht. Und dass wir nicht verstehen, welche Folgen unsere Gedanken haben und der Kampf in unseren Gedanken. Oder wir können an dieser Stelle Jesus und sein Gebet ernst nehmen. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus geht erstmal einen anderen Weg. Er vergibt. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Da hängt einer links und einer rechts von Jesus am Kreuz. Und es entsteht eine Unterhaltung. Beide sind schuldig. Beide haben ihr Leben gelebt. Und beide gehen vollkommen unterschiedlich mit ihrem Ende um. Der eine hat es akzeptiert. Er bereut nicht, es bringt ja auch nichts mehr. Er flüchtet sich, so verstehe ich ihn, in so eine Art Sarkasmus. Es ist nicht gut, wie es ist, aber es ist, wie es ist. Er ist sich treu geblieben und das Ende ist das Kreuz. Einmal zur falschen Zeit nicht gut genug aufgepasst. Erwischt. Tja, danach ist dann wenigstens alles aus. Da ist kein höheres anderes, da ist kein Gott. Deshalb kann er ja auch spotten, wenn du Gottes Sohn bist. Dann hilf dir doch und hilf uns. Wenn du Gottes Sohn bist, aber ich bin mir treu geblieben. Ich habe es auf meine Art gemacht. Ich bin diesen Weg bis zum Ende gegangen und er endet damit, dass ich hier verrotte, aber so ist es. Ich bin mir treu geblieben. Du kannst auch nicht helfen. Der andere ist in derselben Lage. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, das Leben zu Ende zu bringen. Wenigstens den Mut aufbringen, es zu Ende zu bringen. Oder auf den letzten Zentimetern seines Lebens nochmal eine Kehrtwende hinzulegen. Stellt euch das mal vor. Wird er dadurch nicht lächerlich? Der Gewalttäter, der am Kreuz nochmal um Gnade winselt? Haben damit nicht alle, die er hasst, gewonnen? Wird er dadurch nicht vollkommen lächerlich? Sollte er sich nicht seine Selbstachtung wenigstens bewahren? Wenigstens damit er sagen kann, ich habe es zu Ende gebracht. Der Kerl ist sowas von schuld und das weiß er auch. Und er weiß auch, dass in diesem Moment nichts mehr wieder gut zu machen ist. Aus seinen letzten Worten scheint so etwas wie Reue zu sprechen. Kein Wunder. Da ist nichts mehr zu retten. Die Römer haben jede Möglichkeit auf Wiedergutmachung gegen Schmerzen getauscht. Da hilft gar nichts mehr. Er hat keine Chance mehr, irgendetwas zu richten. Ausgestoßen, an den Rand gedrängt und schon halb vergessen. Denke an mich, wenn du bei deinem Vater bist. Denke an mich, wenn du bei deinem Vater bist. Zu mehr reicht es nicht. Keine größere Bitte, keine höhere Forderung, auch kein Geständnis. Und diesem Mann sagt Jesus, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie unerhört, oder? Wie unerhört. Einem verurteilten Verbrecher das Unheil eines ganzen Lebens weggewischt in der letzten Sekunde. Auf den letzten Millimetern eines Lebens wird aus einem Sünder noch einer, der Gott persönlich kennt. Und das ist auch die Botschaft, mit der Gott in die Welt kommt. Und das ist auch die letzte Botschaft, die dieser Sünder hört. Und es ist, wenn ich es für ihn einmal übersetzen möchte, das, was Gott immer sagt, wenn er kommt. Fürchte dich nicht. Ich kenne dich. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Du bist mein. Fürchte dich nicht. Wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen. Und dafür ist kein Ort zu falsch und dafür ist kein Zeitpunkt zu spät und keine Schuld zu schwer. Aber jetzt ist die letzte Chance. Du bist angenagelt, du kannst dich nicht mehr bewegen, du kannst nichts mehr tun, du kannst nur noch bereuen. Das ist das Herz von Trost und Ermutigung. Gott gekommen, um zu trösten und zu ermutigen. Du bist nicht falsch. Und wenn du neben mir blutend am Kreuz hängst und wenn du dein ganzes Leben erfolgreich versaut hast und wenn du jedes Mal, wenn du die Möglichkeit hattest, falsch abgebogen bist, und wenn du eine Spur aus Schuld hinterlassen hast und dennoch bist du gewollt und geliebt und dennoch darfst du umkehren und dennoch, wenn du fragst, wirst du mein Fürchte dich nicht hören. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gott, der Mensch geworden ist, um Menschen die Möglichkeit zur Umkehr zu geben. Und der genau das tut und sich treu bleibt und uns treu bleibt. Bis zu seinem letzten Atemzug. Siehe, das ist deine Mutter. Siehe, Frau, das ist dein Sohn. Es standen aber bei dem Kreuz Jesus, seine Mutter und seine Mutterschwester, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von dieser Stunde an
nahm sie der Jünger zu sich.
Da stehen die beiden also unter dem Kreuz. Die Mutter von Jesus, Maria, und der Lieblingsjünger. Die sind den ganzen Weg mit Jesus gegangen, die ganzen letzten Tage, aber jetzt können sie nichts mehr tun. Sie können nur zusehen. Sie können nur da sein. Wenigstens das. Wenigstens das. Was muss es für eine Überwindung gekostet haben, bei dieser Demütigung dabei zu sein? Wie leicht könnte man daran verzweifeln? Diesen Schmerz teilen zu müssen, diese Hilflosigkeit zu erleben, das ist der Stoff, aus dem Traumata gemacht sind. Ganz ehrlich. Wenn die hinterher keinen Psychologen brauchen, dann weiß ich auch nicht. Wenn du Gottes Sohn bist, dann hilf dir doch selbst, sagt der Kerl neben Jesus. Wie leicht könnte genau das auch aus Marias Mund gekommen sein? Sogar anklagend. Du kannst es doch. Du hast es doch gezeigt. Warum muss ich das erleiden? Warum machst du jetzt nicht Ende? Steig doch runter. Lass mich doch nicht allein. Denkst du überhaupt nicht an mich? Bist du so bei allen anderen? Hast du mich vergessen? Ist dir nicht klar, welche Schmerzen du mir bereitest? Und sicher ist Maria in diesem Moment bei Simeon, der geweissagt hat, aber auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen, damit Überlegungen aus vielen Herzen offenbar werden. Lukas 2. Stell dir vor, du hast das vor vielen Jahren gehört und jetzt stehst du unterm Kreuz und es kommt dir wieder. Das Kreuz ist das vorläufige Ende eines Weges. In diesem Moment ist das Kreuz das Ende. Eines Weges, der von Anfang an vorgebahnt war. Und wenn Jesus im Garten Gethsemane betet, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, dann ist doch auch klar, es muss so kommen. Dein Wille geschehe. Und doch ist Jesus eben nicht mit sich beschäftigt. Und doch ist Jesus nicht schon im Jenseits mit dem Sünder neben ihm. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Komm, wir biegen ab. Und doch ist er auch nicht erschöpfend damit beschäftigt, für die ganze Welt Vergebung auszusprechen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nein, er ist auch immer noch im Hier und Jetzt. Immer noch. Blutend. Verzweifelnd. Hat er immer noch den Einzelnen oder die Einzelne im Blick. Sieht immer noch seine Mutter. Sieht immer noch seinen Lieblingsjünger. Und er steigt nicht vom Kreuz. Er tut es nicht. Und er nimmt Maria ihren Schmerz nicht. Er tut es nicht. Und ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Wäre es nicht anders gegangen? Vielleicht. Die Frage bleibt offen. Es ist der Punkt, an dem wir Gott Gott sein lassen müssen. Das tut Jesus hier. Das tut Maria hier. Das müssen wir tun. Aber er tut etwas anderes. Er stiftet trotzdem Gemeinschaft. Er stiftet trotzdem Halt. er sorgt sich trotzdem um Versorgung und er kümmert sich trotzdem um Liebe. Und er schafft auch immer noch das, was Gemeinde in Sternstunden manchmal ist, nämlich Familie. Da entsteht eine geistliche Familie. Es ist ja keine Familie, die durch Blut zusammengehalten wird. Es sind keine Verwandten. Darum sagt ja Jesus auch, daran sollen die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dass ihr einander lieb habt. Und diese Mission setzt Jesus am Kreuz noch fort. Siehe, deine Mutter. Und ich stelle mir vor, wie Johannes schützend den Arm um die schluchzende Maria legt. Ich möchte, dass ihr füreinander da seid. Ich nehme euch euren Schmerz nicht. Ich nehme euch auch die Fragen nicht. Ihr müsst sie aushalten. Aber ich möchte, dass ihr füreinander da seid. Stell dir das mal hier und jetzt vor. Du bist für diese Menschen hier ein kleines bisschen. Vater oder Mutter oder Tochter oder Sohn. Wir sind Familie Gottes. Keine Familie, die durch Blut zusammengehalten wird, sondern durch die Liebe des Heiligen Geistes. Jesus stirbt am Kreuz und wir sind so oft mit seiner Auferstehung beschäftigt, dass wir gar nicht sehen, wie viel er auch am Kreuz noch tut. Und Jesus stirbt, wie er gelebt hat, und er stirbt für das, wofür er gelebt hat. Für uns. Für dich und für mich. Vergebung, Ermutigung, Gemeinschaft. Vergebend, selbst da, wo sie unaussprechlich und unmöglich erscheint. Hoffnung gebend. Immer noch dieses "Fürchte dich nicht" in das Leben eines Menschen zu sprechen. Selbst da, wo es wirklich nicht mehr angebracht oder wirklich nicht mehr möglich zu sein scheint. Und Gemeinschaft stiftend. Seine Familie im Blick, dich im Blick. Selbst da, wo er es eigentlich nicht mehr können kann. So ist unser Gott. Amen.